Ja, dann darfst du jetzt anfangen.
Okay, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und vor richtig vielen Leuten. Also ich finde es voll cool, dass so viele sich für das Thema interessieren, denke ich mal. Kurz zu mir. Genau, ich heiße Rebecca. Ich habe Soziologie und Geschichte in Freiburg studiert und bin seit Jahren auf aktivistische, publizistische und wissenschaftliche Weise im Bereich Feminismus und Antifaschismus unterwegs. Genau, außerdem bin ich in der Bildungsarbeit gegen rechts, unter anderem beim Netzwerk für Demokratie und Courage, teilweise als Teamerin. Die letzten 2 Jahre habe ich auch hauptberuflich da gearbeitet und aktuell bin ich vor allem freiberuflich tätig zum Themenfeld eben Antifeminismus vor allem, genau, und bin gerade dabei, meine Promotion auch in dem Bereich vorzubereiten und umzuschauen, wie ich mir die finanziere und so, genau. Das ist gerade so, was es zu mir gerade zu sagen gibt. Ich stelle euch heute mein Buch vor, das heißt Angst um die Vormachtstellung, wie der Titel heute auch, und hat dann den Untertitel Zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus. Das wurde vor ungefähr einem Jahr bei Martha Press veröffentlicht und kleiner Werbeblock, wenn euch das interessiert, könnt ihr es nachher anstatt für 18 Euro für 15 Euro zum Autorinnenpreis bei mir auch noch erwerben, genau. Und vielleicht so zur Frage, wie kommt es dazu, dass ich dieses Buch veröffentlicht habe, das ist eine überarbeitete Version meiner Masterarbeit, also genau, das ist so der Anlass gewesen. Dann starte ich mal, genau, inhaltlich, wie bin ich vorgegangen, warum habe ich das Thema so ins Zentrum gesetzt? Da ist es, war für mich, also ich habe die Arbeit angefangen im Sommer 2017 zu schreiben, war der Anlass, dass ich gesehen habe, dass es klar ist, dass wir in Zeiten einer erstarkenden internationalen Rechten leben, wo auch schon viel zu geforscht und geschrieben wird. Meist ist der Blick dabei auf Rassismus, Nationalismus und teilweise auch Antisemitismus gerichtet. Antifeminismus fällt dabei oft immer noch hinten runter, wobei Antifeminismus und rechte reaktionäre Geschlechterbilder eigentlich zentral für alle rechten Mobilisierungen sind, international auch. Und ich würde auch sagen, dass Antifeminismus, dadurch, dass es einen sehr weit verbreiteten gesellschaftlichen Sexismus gibt und Antifeminismus darauf aufbaut und so eine abstrakte Feindschaft hat, auch so eine Art Türöffner-Ideologie für weitere Ideologien sein kann, aber oft eben in der Forschung nicht so im Blick ist, auch in der Forschung zu extremen Rechten immer noch nicht. Genau. Ein weiterer Anlass war für mich, so zu arbeiten, wie ich arbeite, dass der Begriff zwar in den letzten Jahren dann schon verstärkt auftaucht, aber meistens immer für die jüngste Zeit, so ab 1990, verwendet wird. Und ich es immer sehr spannend finde, wenn ich mir ein Phänomen anschaue, das auch nochmal historisch anzugucken, woher kommt es, wo taucht es zum ersten Mal auf, um so Kontinuitäten im Blick zu bekommen und im besten Fall, genau, auch Gegenstrategien daraus zu entwickeln. Ich finde es wichtig, da auch manchmal über die letzten 10, 20 Jahre hinauszugehen. Das mache ich auch heute. Ich bleibe vielleicht auch mit meinem Blick hauptsächlich, also vor allem im Buch, aber auch heute im Vortrag, bleibe ich vor allem bei Deutschland. Es liegt daran auch, dass ich es auffällig finde, dass Antifeminismus in Deutschland oft mit so einer völkischen Ideologie und dem Ideal der Volksgemeinschaft arbeitet, was gehe ich gleich nochmal später darauf ein, was ich damit meine. Aber das ist ein spezifisch deutsches Phänomen und müsste man auch angucken, ob man das so auf andere Antifeminismen in anderen Ländern übertragen kann. Genau. Eine weitere, also in der Arbeit habe ich auch praktisch eine ausführliche Definition von Antifeminismus vorgenommen. Das war mir auch deshalb wichtig, weil der Begriff zwar eben in den letzten Jahren mehr genutzt wird, aber oft sehr intuitiv verwendet wird. Ich meine, ergibt sich auch Antifeminismus gegen Feminismus, aber ja, selten wird es so in größeren Zusammenhang gestellt und geschaut, was wird damit genau verstanden. Und ich fand es wichtig, auch Antifeminismus als eigenständiges Phänomen mal zu betrachten, weil oft ist dann so Antifeminismus bei der AfD oder Antifeminismus und Maskulinismus. Und ich fand es wichtig, eigentlich mal das Thema mal ins Zentrum zu setzen und es eher als Querschnittsthema für viele andere Bereiche zu sehen, aber mal vom Antifeminismus auszugehen. Genau, und um das zu erreichen, habe ich die bestehende Literatur, also sowohl publizistisch, aktivistisch als auch wissenschaftliche Literatur zum Thema aufgearbeitet. Das heißt, genau, der Dank gilt auch immer allen Leuten, die vor mir schon zum Thema gearbeitet haben. Ich habe das praktisch nochmal auf eine spezifische Weise zusammengetragen, aber sehe mich da in einem größeren Forschungs- und aktivistischen Bereich. Genau, heute das ist angelehnt auch, wie ich es im Buch mache, wobei ich da noch auf weitere Aspekte eingehe, gehe ich zuerst auf die Entstehung des Antifeminismus im Kaiserreich ein, dann mache ich einen Sprung, einen zeitlichen, und gehe so auf Antifeminismus seit 1990 ein, weil die Zeit dazwischen noch überhaupt nicht mit dem Begriff erforscht ist, und gehe dann auf verschiedene Varianten von aktuellem Antifeminismus ein und wer so die AkteurInnen im Antifeminismus sind. Bevor ich starte mit der Entstehung im Kaiserreich, möchte ich kurz noch auf den Begriff eingehen. Also weil ich ja gesagt habe, der wird oft intuitiv verwendet. Ich würde gerne kurz sagen, was ich darunter verstehe. Genau. Ich würde sagen, Antifeminismus baut auf Heterosexismus auf. Wobei ich sagen würde, genau, Sexismus ist ein gesellschaftliches Strukturverhältnis, das eigentlich in allen gesellschaftlichen Milieus auftaucht, auch in linken Kontexten, und oft halt mit unbewussten Zuschreibungen auch arbeitet. Und Antifeminismus baut darauf auf, ist aber eine Erweiterung um politisches Ziel, also wenn es um eigentlich darum geht, eben feministische Errungenschaften oder Forderungen zurückzuweisen, und würde ich in der Hinsicht verstärkt in konservativen bis rechten und extrem rechten Kontexten sehen. Diese Trennung ist natürlich auch immer nur idealtypisch, weil wenn wir uns aktuell Hate Speech oder so im Internet anschauen, baut es auch direkt auf Sexismus auf, und würde ich sagen, aber in seiner Wirkung ist es oft antifeministisch, weil wenn Frauen dann oder nicht Cis-Männer aufs Übelste angefeindet werden, ziehen die sich zurück, und das hat dann ja auch wieder eigentlich antifeministische Wirkungsweisen. Also das ist eher so eine idealisierte Trennung, aber ich finde es wichtig, nicht jede Variante von Sexismus mit reinzunehmen. Genau, ich finde es auch wichtig, um Antifeminismus von Feminismuskritik zu unterscheiden, herauszustellen, dass Kritik immer auch sinnvoll ist und auch zu vielen Punkten, die ich jetzt später noch zeigen werde, wo Antifeministinnen sich dran abarbeiten, sei es Frauenquoten oder Gender Mainstreaming, gibt es auch innerfeministisch viel Kritik daran, aber ich würde immer dann von Antifeminismus sprechen, wenn mit Homogenisierung und Feindbildern gearbeitet wird und eben keine inhaltlich kritische Auseinandersetzung mit Themen stattfindet. Und finde es wichtig auch, es gibt immer auch innerfeministische Streitereien, die würde ich halt nicht Antifeminismus nennen, weil es sich da oft sehr detailliert eigentlich an Theorien abgearbeitet wird. Genau, ich werde heute nicht, das sage ich auch bei Vorträgen mittlerweile immer dazu, ich werde nicht darauf eingehen, was jetzt mein Feminismus ist, wie ich Feminismus genau verstehe. Ich finde, das ist auch nicht so relevant, um Antifeminismus zu verstehen. Dafür brauchen wir kein einheitliches Feminismusverständnis, weil, ja, ich denke auch, dass verschiedene Varianten von Feminismus oft auf eine sehr ähnliche Weise angegriffen werden, und finde da eher den Blick auf die Angriffe zu richten sinnvoller, als sich da zu einzelne Angriffe hervorzuheben und zu sagen, ja. Deswegen, ich werde nicht über Feminismus sprechen, das wird manchmal gesagt, wird sich dann gewundert, aber eben ist ein Vortrag zu Antifeminismus. Genau, und vielleicht auch noch so vorweggenommen, ich verstehe Antifeminismus als ein Kontinuum von Kämpfen und Anfeindungen gegen emanzipatorische und gleichstellungspolitische Maßnahmen im Bereich Geschlecht und Sexualität. Damit meine ich auch LSBTQI-Feindlichkeit. Also das an manchen Stellen werde ich es nochmal extra benennen, die LSBTQI-Feindlichkeit. Aber teilweise fällt es für mich eigentlich damit rein, weil sowohl Feminismus als auch LSBTQI-Aktivismus sich eben gegen das Patriarchat und Heterosexismus wehrt. Also es ist für mich eher so ein Kontinuum-Container-Begriff. So, das als Vorrede, was meine Vorüberlegungen waren. Jetzt starte ich praktisch inhaltlich noch mehr. Und zwar, genau, der Begriff Antifeminismus kommt im deutschsprachigen Rahmen zum ersten Mal im Kaiserreich auf und wurde von der Publizistin und Feministin Hedwig Dohm geprägt. Die hat 1902 bereits das Buch geschrieben, Die Antifeministen, ein Buch der Verteidigung, und hält darin fest, die Frauenfrage in der Gegenwart ist eine akute geworden. Auf der einen Seite werden die Ansprüche immer radikaler, auf der anderen die Abwehr immer energischer. Letzteres ist erklärlich. Je dringender die Gefahr der Fraueninvasion in das Reich der Männer sich gestaltet, je geharnischter treten ihr die Bedrohten entgegen. Das heißt, wir sehen schon mal, eigentlich das Zentrale, das sie hervorhebt, ist von Antifeminismus, dass es eine Abwehrreaktion gegen feministische oder also damals vor allem Frauenbewegungen war der Begriff, genau, gegen Errungenschaften und Forderungen sind. Deswegen, kurz zur Auffrischung, finde ich es einfach auch wichtig, wenn man sich Antifeminismus anguckt, auch nochmal eigentlich die Erfolge der Frauenbewegung, der ersten Welle der Frauenbewegung anzuschauen. Genau, weil da ist einfach innerhalb kurzer Zeit super viel passiert. Es lässt sich sagen, dass im deutschsprachigen Gebiet die Emanzipation von Frauen ab etwa 50 ein Thema wird, also so im Nachgang der 1848er Revolution, wo eben einige, ja, eine Revolution stattgefunden hat und Frauen auch beteiligt waren, aber keine ihrer eigenen Forderungen, nämlich ein Frauenwahlrecht zum Beispiel, es wurde nicht umgesetzt. Das hat so zu ersten Missgunst geführt oder zu ersten Erkennen von, es gibt gesellschaftliche Umwälzungen, aber die hat uns jetzt als Gruppe von Frauen nichts gebracht. Das war so ein erster Antrieb und ja, so ab 1890 gibt es dann viele Frauenvereine, die sich zusammentun und genau, ab dann gibt es so eine Art institutionalisierte Frauenbewegung, die dann auch nochmal sich aufsplittet in proletarisch, radikal und bürgerlich, aber ja, es findet da einfach eine große Bewegung statt. Und die Erfolge waren eben nach und nach die Öffnung von Universitäten und höheren Schulen für Frauen ab Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann stand Frauen eben vermehrt der Zugang zu Berufen im Bereich der Industrie und des Handels offen, was für Frauen aus dem bürgerlichen Milieu dann auch eine Alternative zur klassischen Versorgungsehe gab. Also genau, man musste da nicht mehr heiraten, um sich versorgen zu können. Und auch Parteien öffneten sich nach und nach für Frauen. Der Höhepunkt der Frauenbewegung lässt sich ungefähr um 1912 festmachen, als eben, also zumindest wenn man es organisationsförmig anschaut, da waren ganz viele und auch aus den verschiedensten Spektren, auch aus dem konservativen Milieu, Frauen gemeinsam auf der Straße, um für das Frauenwahlrecht zu demonstrieren. Und es war so der Höhepunkt der Frauenbewegung, also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann um 1918 bzw. 19 kommt dann ja auch das Frauenwahlrecht. Das heißt, so, das waren innerhalb kurzer Zeit ziemlich große Erfolge. Und dazu hält auch August Bebel hat schon 1909, also auch noch bevor es zum Frauenwahlrecht, als es umgesetzt wurde, hält er fest, die Frauenbewegung, und zwar die bürgerliche wie die proletarische, hat in den letzten 30 Jahren viel erreicht, und zwar in allen Kulturländern der Erde. Es dürfte kaum eine zweite Bewegung geben, die in so kurzer Zeit so günstige Resultate erzielte. Das heißt, genau, das vielleicht muss man einfach, glaube ich, um den Antifeminismus zu verstehen, sehen, da gab es sehr viel Emanzipationsbestrebungen. All diese Erfolge können aber halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass der absolute Großteil der Menschen im Kaiserreich von dem Bild ausging und auch von vielen Frauen, dass das weibliche Geschlecht, also Frauen, ungeeignet für politische Tätigkeiten seien. Das war so die gesellschaftliche Norm eigentlich. Ich werde jetzt im nächsten kurz so ein paar Akteursgruppen durchgehen, weil es das später auch mache für aktuellen Antifeminismus und finde es eigentlich ganz spannend, um so eine Bandbreite von verschiedenen antifeministischen Herangehensweisen zu sehen. Da ist zum einen die christliche Kirche oder vor allem jetzt die evangelische Kirche zu nennen, die teilweise offen, also Frauen, der Frauenerwerbsarbeit offen gegenüberstand, weil sie sich auch viel mit sozialen Fragen auseinandergesetzt hat und genau, Frauenerwerbsarbeit für Frauen eben eine Möglichkeit gegen die Armut war. Da waren sie eigentlich erstmal offen gegenüber und waren so beim Thema Frauenemanzipation erstmal gespalten. Aber so nach verschiedenen Richtungsstreitigkeiten setzten sich dann auch zum Ende des Kaiserreichs antifeministische Haltungen durch, die davon, ja, das Bild vertraten, dass Frauen für die Mutterschaft gemacht seien und Frauenerwerbsarbeit dem Familien oder Kindern nicht guttun würde. Und ging halt von dem, genau, was ich ganz spannend finde, ist, dass sie das binäre Geschlechtermodell, also es gibt ausschließlich Männer und Frauen und die sind aufeinander bezogen und die heterosexuelle Kleinfamilie, das begründeten sie nicht mehr allein mit göttlicher Ordnung, sondern auch mit medizinischen oder vermeintlich naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja, also finde ich ganz spannend, dass sie praktisch sich immer mehr auch so weltlichen Argumenten öffneten und zeigt sich auch, dass sie zum Ende des Kaiserreichs immer mehr mit einer völkischen Ideologie und Antisemitismus sich verschränkte. Seitens Liberaler und des Bildungsbürgertums lässt sich auch sagen, dass sie teilweise offen für Teile der Frauenemanzipation waren. Also den Frauen wurden sogenannte Naturrechte wie Berufstätigkeit, freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit zugesprochen. Sobald es aber um politische Mitbestimmung ging, also das Frauenwahlrecht, wurde das stets abgelehnt. Also man könnte sagen, ihnen wurden Menschenrechte, aber keine Bürgerinnenrechte zugesprochen. Und hinsichtlich Bildungsinteressen war es auch so, dass Frauenbildung zwar unterstützt wurde, auch höhere Frauenbildung, aber dass es immer um strenge Segregation ging. Also es ging praktisch um dass es dann halt Frauen, also Mädchenschulen und extra Universitäten für Frauen gibt, die dann oft aber deutlich schlechter waren. Es hängt auch damit zusammen, oder könnte man, ja, und es lässt sich davon ausgehen, dass es dass sie halt exklusive Bildungseliten beibehalten wollten, weil in der Zeit gab es auch große Bildungsreformen, was dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen an die Universitäten gingen. Und dann gab es so die Sorge vor dem Verfall der akademischen Bildung oder dem Prestigeverfall der akademischen Bildung. Und wenn dann auch noch Frauen studieren können, drohte da eben weiterer Prestigeverfall. Und genau, Lehrerverbände sorgten sich auch ganz stark um Konkurrenz vor Frauen. Also als dann Frauen studieren konnten und Frauen dann insbesondere oft Lehrerinnen wurden, gab es da große Sorge vor Konkurrenz. Was dazu geführt hat, dass um den Konflikt, um diese Konkurrenzangst beizukommen, wurde 1908 festgelegt, dass der Anteil von Lehrerinnen an Mädchenschulen nicht über 2/3 und in jungen Klassen nicht über 1/3 liegen durfte, was in der Realität meistens unterschritten wurde. Aber ich finde es spannend, wenn wir heute über Frauenquoten oder Geschlechterquoten sprechen, dass die ersten Geschlechter- oder Frauenquoten eben Negativquoten für Frauen waren. Auch von anderen Berufsverbänden gab es am Anfang vor allem Abwehr aus Angst vor einer Konkurrenz von Frauen, weil Frauen meistens nur arbeiteten, bevor sie geheiratet haben. Und dadurch waren sie oft viel flexibler als Familienväter. Also das waren so gewisse rationale Argumente, wobei sich dann halt zeigte, dass Frauen ganz oft in anderen Sektoren arbeiteten als Männer, also im sich herausbildenden Service-Sektor oder im Bereich, so als Sekretärin oder so, das übernahmen Männer eigentlich auch gar nicht diese Aufgaben. Also hat sich das einfach so eine Aufgabenteilung, die es auch heute ja teilweise noch gibt, dass es eben klassische Frauenberufe und klassische Männerberufe gibt. Es hat sich da schon aufgeteilt. Das heißt, das stand dann dieser Sorge vor Konkurrenz auch entgegen. Aber es war oft eben auch eng verknüpft und es zeigt sich eben daran, dass es nicht um rationale Argumente geht. Zum Beispiel am Handlungsgehilfenverband, in dem waren am Ende des Kaiserreichs ungefähr 40% der Arbeiter organisiert. Und hier zeigt sich, dass es eben ja stark inhaltlich aufgeladen ist, weil es auch eine starke, sie schlossen zum Beispiel auch jüdische Angestellte aus. Also da zeigt sich eine enge Verknüpfung eigentlich von Antisemitismus und Antifeminismus. Und beides wurde als sogenannte Schmutzkonkurrenz abgewehrt, obwohl es inhaltlich keine Begründung gab eigentlich. Genau. Als zentrale Orte lassen sich der Alldeutsche Verband und der Agrarierbund nennen. Die waren vor allem aus dem nationalen und deutsch-völkischen Milieu und oft in sehr einflussreichen Positionen wie Professoren, Lehrer, Mediziner und Juristen. Und deren Argumente waren stark rassenhygienisch aufgebaut. Also es wurde zum Beispiel auch gesagt, dass die Frauenbewegung die Frauen entweibliche und zu Zwitterwesen machen würde. Ich finde, das sind auch Vorwürfe, die man heute teilweise noch an den Feminismus kennt, dass da so Manzen rauskommen. Genau, das sind so Bilder, die es damals schon gab. Es wurde das Frauenwahlrecht bekämpft und überhaupt versucht, die Frauen in den privaten Bereich zurückzudrängen. Und eben, es gibt enge Verbindungen zum Rassismus und der Rassenlehre der Zeit. Also es wurde zum Beispiel die Musterung der Frau vor der Ehe unter rassenhygienischen Aspekten gefordert. Und ganz zentral war auch insgesamt eine Angst vor einer Entvölkerung Deutschlands, was der Frauenbewegung vorgeworfen wurde. Das war wissenschaftlich nicht haltbar, weil es kam zwar zu einem Rückgang der Geburten, aber es kam auch zum Rückgang der Säuglingssterblichkeitsrate, aber da wurde so ein Angstszenario der Entvölkerung Deutschlands vorgezeichnet und dafür wurde die Frauenbewegung verantwortlich gemacht. Der Höhepunkt des institutionalisierten Antifeminismus war 1912 erreicht, parallel zu den ganz großen Frauenwahlrechtsdemonstrationen. Da gründete sich dann der Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation. Der stand, ich finde es spannend, dass zu 1/3 waren darin Frauen organisiert. Also es ist nicht so, dass nur Männer als Antifeministen zu sehen sind. Es ist auch heute noch so, aber auch schon damals. Und das Motto des Bundes war, dem Mann der Staat, der Frau die Familie. Genau, und personell lassen sich da große Überschneidungen zum Gesellschaft für Rassenhygiene und auch zu antisemitischen Gruppierungen sehen. Und genau, eine enge Überschneidung von Antisemitismus und Antifeminismus zeigt sich auch an dem Bund, weil dieser löste sich 1912 auf, als das Frauenwahlrecht dann umgesetzt wurde. Da haben sie praktisch ihr Ziel verfehlt und hat sich dann kurze Zeit später mit zahlreichen personellen Überschneiden als Bund zur Volkserneuerung mit einem antisemitischen Schwerpunkt neu gegründet. Und da lassen sich dann auch schon viele personelle Kontinuitäten eben zu Antisemiten und späteren Nazis auch ausmachen. Und Genau, Ute Blanert, die hat ihre Promotion zu Antifeminismus im Kaiserreich geschrieben, nennt Antifeminismus daher auch protofaschistische Bewegung, also vorbereitend.
Oder wie willst du es machen?
Genau, ich wollte es vorher noch sagen, inhaltliche Fragen gerne direkt, aber Diskussionsfragen später. Aber,
das ist so eine andere, genau. Das Zeitbündnis, wenn Sie 1912 aufgelöst haben, als Reaktion für das Frauenwahlrecht, was Sie erst nach dem November
haben, 6 Jahre später waren. Habe ich 12 gesagt? Ja. 1919 haben die sich aufgelöst. Genau. Das macht auch Sinn. Ja, sorry.
Was heißt das? Mutter Arbeit, Politik?
Die Mutter treibt Politik. Frauenstimmen und Wahlrecht, nein. Genau, 1919, ich habe mich, habe es praktisch im Kopf falsch gesagt. Nee, ja, genau. Bevor ich gleich praktisch den zeitlichen Sprung mache, will ich nochmal kurz zusammenfassen. Wesentliche Charakteristika des Antifeminismus waren, dass er eben eine absolute gesellschaftliche Norm war, von praktisch so vielen verschiedenen Strömungen auch geteilt wurde. Und das konnte eben im gemeinsamen Ziel der Abwehr der Frauenbewegung, konnten die sich vereinen. Es lässt sich als eine defensive und reaktionäre Bewegung verstehen, weil es eben kaum eigene Inhalte hatte und es immer praktisch eine Gegenbewegung und ein Zurückdrängen war. Und zentrale Ziele waren die Verhinderung politischer Mitbestimmung von Frauen, das Festschreiben der Frauen auf Mutterschaft und Ehe, der Versuch, Frauen als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern und die Ablehnung von höherer Bildung für Frauen und Mädchen. Genau. Jetzt kommt praktisch dieser zeitliche Sprung von Antifeminismus ab 1990. Genau. Es gibt zum Beispiel viel Forschung zu Frauen im NS und auch Antifeminismus im NS. Das fand ich aber für meine Forschung, wie ich vorgegangen bin, dann doch nochmal eine sehr zugespitzte Zeit. Deswegen habe ich das außen vor gelassen. Und die Zeit zwischen 1945 und 1990 ist zum Beispiel was, das möchte ich dann in meiner Promotion anschauen, weil das ist noch überhaupt nicht erforscht, obwohl es, glaube ich, durchaus Antifeminismus gab, nur einfach noch nicht näher angeschaut. Also als nächstes kommen verschiedene Varianten von Antifeminismus. Da werden euch bestimmt einige, ja, die kennt ihr sicherlich auch. Und ich habe die versucht zu ordnen. Und das ist natürlich auch klar, dass diese Einteilung auch oft nicht, es gibt nicht nur die eine Variante, das überschneidet sich oft, aber es lassen sich eben so Hauptmarker ausmachen. Da finde ich zum einen die Debatte zum Feindbild Political Correctness zu nennen. Die Debatte zu Political Correctness ist seit Anfang der 1990er ein Thema und kam in Diskussion zuerst, wurde das in den USA geführt. Hatte das auch damit zu tun, dass an Universitäten und Hochschulen zum Beispiel sogenannte Fighting Words, also diskriminierende Worte, verboten wurden oder unter Sanktionen gestellt wurden. Und da kam dann diese Debatte über Political Correctness und ja, ist dann auch verstärkt eben exportiert worden oder kam dann übers Feuilleton auch in andere Länder. Mit Political Correctness wird eben das gesamte emanzipatorische und linke Spektrum verstanden. Und ich finde es wichtig, ich meine, es ist eigentlich klar, aber es ist immer ein Konstrukt und eine Zuschreibung. Es gibt ja keine politische Gruppe, die sich Politik, also vielleicht ironisch, aber eigentlich gibt es keine PC-Gruppe. Genau, die würden sich ja nicht PC nennen. Also es gibt ja keine Gruppe, die sich selbst Political Correctness nennt. Es gibt nur die AfD, wäre ein Akteur, die zentral dagegen arbeitet und behauptet, es gibt sowas wie Political Correctness. Genau, und in der Debatte werden eben der Wunsch nach oder die Aufforderung nach diskriminierungsarmer Sprache wird dann als totalitär beschrieben. Genau, diese Debatte hält ja auch bis heute an, also die kennt ihr sicherlich alle auch. Ich finde es ganz spannend, dass der Auslöser in Deutschland oder wo das zum ersten Mal zentral debattiert wurde, war im Vorfeld eines Gesetzes, das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Strafe stellte. Das wurde 1995 verabschiedet, also kurz bevor die Vergewaltigung in der Ehe auch unter Strafe gestellt wurde. Genau, kam dieses Gesetz und da gab es dann große Debatten und wurde auch dann oft von Sexual Correctness gesprochen. Und ich habe hier ein Zitat, das so zeigt, wie diese Debatte geführt wurde. Nun haben Sie's, also die Gruppe der politisch Korrekten, erreicht. Den kleinen Flirt, die Anmache im Büro unter Strafe zu stellen, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Damit hat die Heteroliebe am Schreibtisch kaum noch eine aussichtsreiche Chance. Wäre doch für jeden die Gefahr zu groß, bei Sympathiebekundungen missverstanden oder gar als Arbeitskollege oder lästiger Konkurrenz mit Schmollmund, Blusen- oder Honigschoßfalle beruflich kaltgestellt zu werden. Also genau, die Forderung, dass sexuelle Belästigung nicht nicht mehr okay ist oder halt unter Strafe gestellt wird, führt zu solchen Aussagen. Finde ich, erinnert mich auch heute an viele Debatten, die so im Bereich von MeToo oder Hashtag Aufschrei entstanden sind. Genau. Dann das zum Bereich PC. Dann lässt sich so einen Bereich von männerzentriertem Antifeminismus sprechen. Das ist eine Variante, die Männer und Jungs ins Zentrum stellt und sagt, mittlerweile ist der Feminismus überall da und Männer und Jungs sind jetzt die neue benachteiligte Gruppe. Es wird insbesondere von Maskulinisten, auf die ich später noch eingehe, auch forciert, aber ist auch breit gesellschaftlich anschlussfähig. Da wird zum Beispiel dann der schulische Erfolg von Mädchen, der mittlerweile tatsächlich sich zeigt, dass oft Mädchen besser in der Schule sind, wird darauf zurückgeführt, dass in Schulen Jungs benachteiligt würden, weil es eben zu wenig männliche Lehrer gibt. Und dass Mädchen und Frauen in der späteren Laufbahn dann wiederum oft benachteiligt wird, wird darin nicht betrachtet. Und genauso wenig wird da ausdifferenziert, welche Jungs eigentlich oft benachteiligt sind. Weil es zeigt sich, dass es eben nicht kollektiv, also ob man von Benachteiligung sprechen will oder woran es liegt, muss man es vielleicht eh nochmal anschauen. Aber dass es vor allem migrantische Jungs und Jungs aus finanziell benachteiligten Familien sind, die Schwierigkeiten im schulischen Bereich haben, wird eben gar nicht ausdifferenziert. Das wird so als Kollektiv dargestellt. Und genau, dann gab es also in dem Bereich des männerzentrierten Antifeminismus, es gab um 2010 rum die Debatten um eine Einführung von der Frauenquote in großen Börsenunternehmen, die es auch mittlerweile gibt. Und genau, da gab es auch große Debatten in vielen Tages- und Wochenzeitungen, die eben insbesondere von einer binären Geschlechterordnung geprägt waren, also ein Verständnis von, es gibt ausschließlich Männer und Frauen und eben Stereotypen, Zuschreibungen, also im Sinne von Frauen wollen, liegt es halt nicht so sehr in Führungspositionen zu arbeiten und die wollen das gar nicht. Und in fast keinen Beiträgen also es war nicht meine Analyse, sondern Sandra Kiepels hat das zum Beispiel analysiert, zeigt eben, dass auf Hintergründe von der Frauenquote, also zum Beispiel eine gläserne Decke, dass es Frauen eben viel schwieriger haben, in Führungspositionen zu kommen oder auch eine ungleiche Verteilung von unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit, also dass immer noch deutlich mehr Frauen diese Care-Arbeit machen, das wurde gar nicht debattiert, sondern es wurde viel eher von der verlorenen Männergeneration gesprochen. Die Frauenquote wurde als Zwang und Männerdiskriminierung beschrieben. Und ein Highlight für mich, das ich mitbringen möchte, ist auch ein Zitat aus der Welt, wo Reinhard Sprenger die Frauenquote gar mit dem Kastenwesen in Indien und dem Kommunismus in Verbindung bringt. Also ist auch höchst zugespitzt diese Debatte geführt worden. Da heißt es dann, der Geschlechterproporz hat zudem eine Gesellschaftsstruktur vor Augen, die man in Europa eigentlich überwunden glaubte. Den Ständestaat, das Kastenwesen. Der Lebensweg des Einzelnen wird von der Geburt bis zum Tod unüberwindlich sozial eingemauert vom Geschlecht. Sind nicht planwirtschaftliche Volksbeglückungen schon einmal gescheitert? Also hier wird wirklich mit großen Konzepten gearbeitet und ich finde es auch deswegen so spannend, weil ich würde sagen, die Frauenquote ist ja ein Versuch, eigentlich dem entgegenzuwirken, dass der Lebensweg aufgrund des Geschlechts sozial eingemauert ist. Das ist ja eigentlich so ein Gegenkonzept, aber hier wird es praktisch, ja, ins Gegenteil und als totalitär und so beschrieben. Aktuell oder ja, eine weitere Variante ist familienzentrierter Antifeminismus, der insbesondere seit der Gründung der AfD in Deutschland besonders zunimmt und von der AfD eben besonders stark bespielt wird. Das Bild ist das ist im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 aufgenommen worden. Da ist so dieser Bus für Meinungsfreiheit durch Deutschland gefahren, wo eben schon gezeigt wird, ja genau, dass diese Thema PC, Meinungsdiktatur, genau, was unter Familie verstanden wird, nämlich ein Vater, eine Mutter und am besten mehrere Kinder und weiße Kinder. Genau, das ist schon das Ideal, eben die weiße Mehrkindfamilie, in der der Vater erwerbstätig ist und die Familie versorgt und Frauen praktisch für die Erziehung zuständig sind. Und was auch noch zentral ist, dass Kindern eigentlich keine eigene Sexualität zugesprochen wird und gesagt wird, Kinder sind als asexuelle, unschuldige Wesen und Sex findet ausschließlich in der Ehe zur Fortpflanzung statt. Das ist so dieses zentrale Bild. Genau, das Thema mit der mit der Asexualität von Kindern hängt damit zusammen, dass seit von diesem Spektrum eben immer eine Art es wird immer von der Frühsexualisierung gesprochen, es wird gesagt, Feministin oder der Staat, Schulen, Kindergärten würde zu einer Frühsexualisierung führen, wenn es eben, also es wird sich gegen Sexualaufklärung gewehrt und insbesondere wenn es eine Sexualpädagogik der Vielfalt, wo eben Nicht-Heterosexualität auch als gleichwertig mit Heterosexualität dargestellt wird, das erzürnt dann besonders und dann wird da eben als mit dem Thema Frühsexualisierung entgegengewettert. Und genau, die Mobilisierungen nehmen in verschiedenen Ländern auch stets dann zu, wenn es zu Diskussionen oder auch eine Durchführung von der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare kommt. Also es ist in Deutschland ja auch 2017 gewesen. So gab es zum Beispiel auch in Frankreich 2013 und 2014 riesige Demonstrationen, die Manif pour tout, bei denen in verschiedenen Städten mehr als 100.000 Menschen gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auf der Straße waren. Das Thema ist auch eng verknüpft mit dem ganzen Thema Schwangerschaftsabbruch, wobei von dieser Seite dann oft, der Schwangerschaftsabbruch auch in die Nähe oder Schwangerschaftsabbrüche sprachlich in die Nähe der Shoah gesetzt werden, wenn eben von Babychaos gesprochen wird, wenn von allen abgetriebenen Föten werden dann als Babychaos dargestellt, also mit sehr großen Sprachbildern und auch einer Relativierung der Shoah. Und es zeigt sich eben, dass zu dieser Zusammenhang von Antifeminismus und Erstarken von Rechten, dass in allen Ländern, in denen es wo rechte Parteien erstarken, es eigentlich immer zu einer Verschärfung von Gesetzen zum Thema Schwangerschaftsabbruch kommt. Und in Deutschland zum Beispiel jetzt nicht direkt mit Gesetzen, aber der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen immer schwieriger wird, weil immer weniger Ärztinnen das durchführen, weil es ja auch gerade die Debatte um den Paragraph 219a und eigentlich auch 218, da gibt es jetzt ja immer mehr Anzeigen und alles. Also es führt eben auch zu praktischen Konsequenzen. Und genau, was ich wichtig finde, die stellen sich so als familienfreundlich dar, diese Variante des Antifeminismus. Und gleichzeitig kommt eben aus demselben Spektrum, gibt es zum Beispiel diese Petition, Familiennachzug stoppen, wo gefordert wird, dass Geflüchtete eben nicht ihre Familien nachholen können. Also da geht es eben nicht wirklich um den Schutz der Familie. Und ja, es ist auch eben oft eng verbunden mit Bevölkerungspolitik, also es geht darum, dass der Versuch eben, dass die weiße deutsche Bevölkerung nicht ausstirbt, das hat die AfD auch zentral aufgegriffen, wenn sie eben mit der Willkommenskultur für deutsche Kinder in Abgrenzung zur Willkommenskultur für Geflüchtete arbeitet. Dann komme ich zu einer weiteren Variante von Antifeminismus, die mittlerweile auch sehr zentral in der Debatte ist. Der Anti-Gender-Antifeminismus. Ich gehe kurz darauf ein, warum ich ihn nicht Anti-Genderismus nenne, weil es gibt es gibt auch ein spannendes Buch, aber da finde ich den Begriff eben nicht so gut, wo eben Anti-Genderismus so im Titel steckt. Ich finde es deswegen schwierig, von Anti-Genderismus zu sprechen, weil Genderismus eigentlich ein soziologisches Konzept ist nach Goffman, der eigentlich den Zwang der zweigeschlechtlichen Performance benennt. Und damit wären ja eigentlich Feministinnen zu großen Teilen Antigenderistinnen, weil die sich gegen den Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit aussprechen. Und außerdem finde ich es, wenn man von Antigenderismus spricht, übernimmt man den Begriff des Genderismus im Sinne von Antifeministinnen. Und es gibt ja auch keine Bewegung, die sich Genderismusbewegung nennt. Da übernimmt man so dieses Bild. Und ich finde es auch deswegen schwierig, weil der Begriff ahistorisch ist und eben nur eine Variante von Antifeminismus ins Zentrum setzt. Und ich finde eher, man zeigt sich eher, dass verschiedene Varianten eben in Überschneidung sind und nicht nur genderqueerer Feminismus angegriffen wird. Und ich finde es ist schade, wenn man den Begriff so einzeln rausstellt, weil es verunmöglicht ein bisschen, finde ich, gemeinsame Kämpfe gegen eigentlich gleiche Angriffe. Deswegen spreche ich von Anti-Gender-Antifeminismus. Auch wenn es ein bisschen kompliziert ist. Aber eigentlich würde ich einfach von Antifeminismus sprechen, aber für die Variante, den nenne ich so. Diese Variante des Antifeminismus nimmt insbesondere seit 1995 zu. Dabei ein ausschlaggebendes Ereignis, Die Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, das ist ein Bild davon. Und hier stand zum ersten Mal in Beschlüssen, in internationalen Beschlüssen der Begriff Gender drin. Genau. Seitdem wird er eben ja politisch auch viel mehr verwendet. Und im Vorfeld hatte der damalige Papst Johannes Paul II. Einen Brief an die Frauen geschrieben, in dem er versucht hat zu verhindern, dass eben der Begriff Gender in Beschlüssen vorkommt. Er hat insbesondere katholische oder christliche Frauen gesagt, dass eine Hinterfragung von der binären Geschlechterordnung für das Christentum nicht vereinbar sei und Heterosexualität dürfe auch nicht hinterfragt werden, was eben so im Begriff Gender schon mit drin ist. Und es wird so ein bisschen gewitzelt, dass seitdem die größten Gender-Experten im Vatikan sitzen und dass sie eine der bestausgestatteten Gender-Bibliotheken wohl haben, weil sie immer so praktisch beim Feind mitlesen, so ungefähr. Genau, und der Begriff Gender-Ideologie, der heute von Antifeministinnen auch eigentlich massiv genutzt wird, wurde auch zum ersten Mal aus dem Vatikan verwendet. Im Jahr 2000 hat der päpstliche Rat für Familien eben zum ersten Mal von der Gender-Ideologie gesprochen. Und ich finde, genau, man sieht, dass die katholische Kirche da durchaus einen großen Einfluss hat auf aktuellen Antifeminismus. Seitens des Anti-Gender-Antifeminismus wird sich teilweise positiv auf Feminismus bezogen. Also es wird das Frauenwahlrecht, also wird gesagt, Feminismus war gut, das Frauenwahlrecht ist gut, dass es umgesetzt ist. Auch die Vergewaltigung in der Ehe, dass die unter Strafe stellt, finden viele noch ganz gut. Aber seit alles, was jetzt kommt, ist halt übertrieben und wird dann problematisiert. Das ist so zumindest rhetorisch, wie sie sich ausdrücken. Aber es zeigt sich, wenn man es sich genauer anschaut, dass es eigentlich nur rhetorisch sich um Gender dreht und eigentlich die Angriffe sehr ähnlich sind. So gab es insbesondere 2005 6 große Debatten zum Thema Gender Mainstreaming. Genau, das haben verschiedene Leute untersucht. Da gab es 3 große Artikel und danach im kompletten Feuilleton gab es ganz viele Artikel. Da hat Bettina Röhl im Cicero geschrieben, die Gender-Mainstreaming-Strategie, René Pfister im Spiegel, der neue Mensch und Volker Zastrow in der FAZ, politische Geschlechtsumwandlung. Also da sieht man schon auch, hier wird mit großen Angstbildern eigentlich gearbeitet, also der neue Mensch, da wird auch so eine Umerziehung angedeutet und ist im Bereich des Kommunismus gesetzt. Also hier zeigen sich auch so antikommunistische Varianten. Und es zeigt sich eben, dass der soziale Aspekt von Geschlecht und der Wunsch nach einer Vervielfältigung von Möglichkeiten für Menschen, also dass praktisch Geschlecht den sozialen Lebensweg nicht einmauert, wird stets als Zwang dargestellt, als Umerziehung. Und in Deutschland war diese Debatte auch eng verknüpft mit im selben Jahr, 2006, mit der Debatte um einen demografischen Wandel, also um eine Überalterung der Gesellschaft. Und genau, es zeigt sich, dass wie schon im Kaiserreich der Bevölkerung oder ja, dass weniger Kinder geboren werden, wurde praktisch Feministinnen vorgeworfen oder dem Feminismus und gesagt, Frauen sollten sich eigentlich wieder aufs Kinderkriegen oder auf ihre potenzielle Mutterschaft rückbesinnen und keine Karriere machen. Also auch im Jahr 2006 kam das Buch von Eva Herrmann, das Eva-Prinzip, raus, in dem sie eigentlich das massiv vertreten hat. Was ich auch spannend finde, dass eben Zuwanderung als Lösung für eine alternde Gesellschaft wird aber nicht gesehen. Also das könnte hier eine Strategie sein. Hier zeigt sich dann so eine Überschneidung zu Rassismus auch wieder. Und die Debatten gerade beim Anti-Gender-Antifeminismus sind sehr eng verknüpft mit Verschwörungsvorstellungen und Behauptungen einer vermeintlichen Elite, die hinter Gender-Mainstreaming steckt. Und also es wird zum Beispiel auch so als Geheimprojekt dargestellt, Gender Mainstreaming, obwohl es auf europäischer Ebene demokratisch abgestimmt wurde. Und insbesondere die Geschlechterforschung gerät auch immer mehr in Fokus, was auch sehr konkrete Folgen hat. Also zum einen wird der Druck und auch die finanzielle Förderung für den Bereich der Geschlechterforschung immer schwieriger. Und in Ungarn zum Beispiel wurde das Fach ja eigentlich auch komplett abgewickelt und wird nicht mehr angeboten und gibt es so jetzt nicht mehr in Ungarn. Ich muss kurz meinen Pulli anziehen, ist ein bisschen kalt. Ja, und ihr könnt auch kurz durchatmen. So. Genau, der Bereich, gerade zum Beispiel, ich hatte es gerade schon gesagt, Gender Mainstreaming wird dann oft wird von so einer Art Geheimlobby oder Homo-Lobby gesprochen, wo eben so das Bild gezeichnet wird, dass im Hintergrund da irgendeine Elite sitzt, die Fäden zieht, die Umerziehung zum Ziel hätte. Da gibt es zum Beispiel den Blog Femokratie, der eben das eigentlich schon im Namen trägt, wo so behauptet, dass eben Deutschland ein feministisch unterwanderter Staat sei, eine feministische Diktatur. Genau. Und ich finde das hier sehr deutlich, dass Antifeminismus sich mindestens subtil in antisemitischen Codes, also in so Verschwörungsbehauptungen, äußert. Und da gibt es das Magazin Compact, dieses aus dem Spektrum der neuen Rechten, verfolgt es ganz stark, diesen Antifeminismus in antisemitischen Codes. Da gab es, ich weiß gerade nicht mehr, wann das genau in der Compact stand, aber da hatten sie zum Beispiel ein Zitat von einem vermeintlichen Nicholas Rockefeller, den es gar nicht gibt, aber der eben als mit seinem Namen für eine jüdische Elite stehen soll. Dem wird folgendes Zitat, das es so nie gesagt hat, weil es ihn nicht gibt, gesagt haben soll. Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten für die angebliche Karriere, konsumieren, Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Also hier zeigt sich eben so eine, das, was sich eben in so Bereichen der Homo-Lobby begriffen schon so anzeigt, eigentlich sehr deutlich, dass so auch eine jüdische Elite vermeintlich dahinter stehen soll.
Aber das hört sich gerade nach AfD an.
Ich würde sagen, die AfD ist auf jeden Fall ein Akteur in diesem Bereich, also genau. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was sich bei allen Varianten eigentlich so durchzieht in dem aktuellen, ist, dass es immer ein Kampf gegen Feminismus eigentlich oder gegen Errungenschaften sind und es nur rhetorisch zu Modernisierungen kommt, aber inhaltlich eigentlich das Ziel das gleiche bleibt. Dann haben wir oft eben das Thema Bevölkerungspolitik ist sehr zentral, also wo eben dieses Bild des, der weißen deutschen Bevölkerung, die ausstirbt, das wird dem Feminismus vorgeworfen. Wir haben oft eine Überschneidung zur LSBTQI-Feindlichkeit. Und was sehr zentral ist, dass ein Mehr an Möglichkeiten, wie zum Beispiel Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, wird als eine Bedrohung dargestellt. Also wenn jetzt mehr Menschen heiraten können, das bedroht uns, die jetzt schon heiraten können, so ungefähr ist das Bild. Und das ist halt, was ich auch wichtig finde, stets auch eine Reaktion auf feministische und gleichstellungspolitische Erfolge ist. Also man könnte das teilweise auch, wenn man es positiv sehen möchte, auch als Indikator für Errungenschaften sehen. Also sei es das Gesetz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, sei es eben die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare oder so. Es sind auch oft Rückzugsgefechte. Aber ich würde sagen, es ist halt nicht entschieden, in welche Richtung es geht. Aber wenn man es mal nicht nur negativ anschauen möchte, könnte man sagen, es ist auch ein Indikator für Erfolge. Ich komme zum letzten Part, wo ich noch auf die Akteurinnen eingehe, die zentral sind. Da sind zum einen konservative bis reaktionäre Journalistinnen zu nennen. Ich finde, es ist eigentlich relativ klar, aber heute spricht ja seitens der Rechten wird so oft von einer links-grün versifften Presse gesprochen und dass dem halt überhaupt nicht so ist, zeigt sich ja allein daran, dass ungefähr alle Debatten, die ich aufgezeigt habe, immer zu großen Teilen auch im Feuilleton geführt wurde. Und ich habe jetzt mal hier Matthias Matusek als ein Beispiel, der ist jetzt nicht mehr so aktiv, aber es gibt da noch diverse andere antifeministische Akteure, die uns einfallen könnte, auch Eva Herrmann, Jan Fleischhauer und so Leute. Genau. Weiter gehe ich auch nicht drauf ein. Ich glaube, ich finde die nur als Akteursgruppe zu sehen auch relevant. Dann natürlich die christliche Antifeminismus, christliche Rechte. Die haben eben vor allem den Kampf gegen reproduktive Rechte von Frauen und die Ablehnung von LSBTQI-Rechten und Lebensformen so als Hauptthema und sind eben nicht konventionell gesehen, werden sie einfach eben sind sie dem rechtskonservativen bis extrem rechten Spektrum zuzuordnen. Wobei halt hier das Feindbild nicht völkisch aufgeladen ist, sondern eigentlich eben in allen Nichtchristinnen gesehen wird. Sie argumentieren meistens eben die Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen und LSBTQI-Rechten mit einer gottgewollten Ordnung. Und auch sie wollen Frauen auf Mutterschaft festschreiben und sehen den demografischen Wandel als ein Resultat von Feminismus, der Schwangerschaftsabbrüche ermöglichen will und die zu einer Homosexualisierung der Gesellschaft führen würde. Das sind so die Vorstellungen. Und insbesondere die christliche Rechte ist halt auch europaweit oder international super stark vernetzt. Es gab zum Beispiel 2014 eine große Petition und Kampagne One of Us hieß die. Die hatte zum Ziel die Verschärfung zur embryonalen Stammzellenforschung, glaube ich, aber auch zur Verschärfung von Gesetzen bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen, also auf europäischer Ebene. Die wurde von zwei Päpsten auch unterstützt, also Franziskus und Benedikt, da war ja so ein Wechsel. Die war zwar nicht erfolgreich, hat aber gesellschaftlich eben, war die sehr wirkungsvoll. Und es zeigt sich, dass seitdem die christliche Rechte eigentlich sehr viel offensiver auftritt. Also es gibt diese großen, das ist das eine Bild hier, die großen 1000-Kreuze-Märsche, wo eben für abgetriebene Zellhaufen gebetet wird. Die finden auch international statt. Es gibt immer mehr auch so Gehsteigberatungen vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Mahnwachen vor Kliniken, das nimmt einfach enorm zu. Und da zeigt sich eben, dass das auch auf ein gesamteuropäisches Phänomen ist und dass sie eben gut vernetzt sind. Dann als weitere Akteursgruppe ist die Extreme oder Rechte zu sehen. Ich mache das oft so ein bisschen als Spektrum, weil ich schwierig finde, wo fängt extrem rechts an und wo hört es auf. Für die ist Antifeminismus in mehrererlei Hinsicht relevant oder funktioniert für die gut, weil es bedeutet für sie eine große Anschlussfähigkeit an weitere AkteurInnen, weil man eben mit den anderen Akteuren das gemeinsame Ideal hat der heterosexuellen Kleinfamilie. Und ich hatte vorher schon das Ideal der Volksgemeinschaft gemeint, das eben gerade für die extreme Rechte sehr zentral ist, ist das Ideal, das so auch nie gab und auch im NS, obwohl es da so das Hauptideal war, so auch nicht vorhanden war, aber das ist die Idealvorstellung der Gesellschaft, die nach außen nach Rassismus oder auch modernem Antisemitismus abgetrennt ist, also es gehört nur die weiße arische Bevölkerung dazu und nach innen nach Geschlecht geordnet ist, also eine klare Aufgabenteilung nach Geschlecht, das ist so das zentrale Idee der Volksgemeinschaft und soll Frauen ins Private drängen. Und ist hier eben schon deutlich eigentlich in Abgrenzung zu Feminismus und auch LSBTQI-Rechten, weil das ja dieser binären Geschlechterordnung auch widerspricht. Also ist zumindest von der Ideologie auch die extreme Rechte extrem gut zu Antifeminismus anschlussfähig und taucht eben in praktisch allen rechten Bewegungen auf. Ich möchte nur so zwei Beispiele nennen. Einmal Pegida. Also die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Die haben es ganz geschickt gemacht in ihren 10 Thesen, ist Antifeminismus auch ein Thema, aber sie haben es, ich würde sagen, sprachlich auch geschickt gemacht. Da halten sie fest, stoppt den politischen oder religiösen Fanatismus, Radikalismus, der Islamisierung, der Genderisierung und der Frühsexualisierung, also hier sind die Punkte, die ich schon genannt habe, Erhalt der sexuellen Selbstbestimmung. Und ich finde halt, den Begriff der sexuellen Selbstbestimmung ist ja eigentlich ein urfeministisches Thema und das ist rhetorisch sehr positiv besetzt und das, genau, damit verkehren sie eigentlich hier auch wieder feministische Begriffe, nämlich sexuelle Selbstbestimmung ins Gegenteil. Damit meinen sie eigentlich, sexuelle Selbstbestimmung bedeutet eben heterosexuelle Kleinfamilie und Frauen im Privaten, so ungefähr. Genau. Und auch eine Akteursgruppe, die ich da interessant finde, sind auf jeden Fall die Identitären. Weil die da auch im Bereich Geschlecht sich aber auch vervielfältigt haben, weil sie teilweise eben so eine Art Vervielfältigung von Frauenbildern haben. Also es gibt diese jungen, hippen Frauen auch bei den Identitären, so eine modernisierte Variante von Frauenbild. Wobei ich sagen würde, genau, auch die extreme Rechte steht halt nicht außerhalb der gesellschaftlichen Modernisierung und das wirkt auch auf rechte Frauen zurück und die haben auch ein gewisses eigenes Selbstverständnis zum Teil, also das ist eine Erklärung. Aber oft ist dann eben Thema Geschlecht und Sexualität wird eben dann ein Thema, wenn zu, also oft werden, findet eine Ethnisierung von sexueller Gewalt gegen Frauen statt, also dass erst dann, wenn es irgendwie zu Übergriffen von Nicht-Weißen auf Frauen kommt, dann wird es aufgeladen. Aber es gibt auch eine sehr klassische Variante von Antifeminismus bei den Identitären, wenn eben Frauen dem Feminismus vorgeworfen wird, dass sie für den Geburtenrückgang der weißen Bevölkerung zuständig sind. Also ich finde die Identitären deswegen so spannend, weil es in einer Akteursgruppe praktisch eine Vervielfältigung von Geschlechterbild gibt. Und es ist auch vielleicht insgesamt, wenn man sich die extreme Rechte auch anguckt, dass es auch hier Modernisierung stattfindet. Aber so das Thema Volksgemeinschaft oder vor allem Bevölkerungspolitik ist auch hier zentral. Ich komme zur so letzten oder ja, zur weiteren Gruppe der Maskulinisten. Die habe ich vorher schon erwähnt bei dem Bereich Männerbenachteiligung. So als klassischer Maskulinismus sind oft Männerrechtsgruppen zu sehen, die sich oft so zusammentun im Nachgang von Scheidungs- und Sorgerechtsstreitigkeiten, oft aufgrund von einer persönlichen Betroffenheit, wo dann oft innerhalb so Gruppen eine Vorstellung einer kollektiven Benachteiligung von Männern durch Feminismus gesprochen wird, auch dann so von einem Kampf gegen Väter dieses Bild gezeichnet wird. Also hier Schluss mit dem Krieg gegen Väter, wo es eben, es bezieht sich auf Sorgerechtsstreitigkeiten und geht aber auch so weit, dass zum Beispiel Männer als die neuen Juden Europas dargestellt werden, weil sie so kollektiv benachteiligt werden. Zentral ist zum Beispiel auch die Ablehnung von Frauenhäusern. Also hier ist ein Bild von Gerhard Ament, das ist ein emeritierter Soziologieprofessor, der Frauenhäuser als Orte des Männerhasses ablehnt, weil gesagt wird, dass Frauen hier gegen ihre Männer, vor denen sie geflüchtet sind, weil sie gewalttätig waren, dass sie gegen die Männer aufgehetzt werden. Und das führt so weit, dass auch im Internet die Adressen von anonymen Frauenhäusern veröffentlicht werden. Also eine sehr, ja, den Schutzraum verliert es dadurch eben komplett. Genau. Ich würde da nochmal unterscheiden von so einer modernisierten Variante von Maskulinismus. Es baut auch auf so einer männlichen Opferideologie und gleichzeitig der Vorstellung einer männlichen Vorherrschaft auf. Hier sind vor allem die selbsternannten Pickup-Artists. Ich nenne sie ja nur noch, hat eine Freundin gesagt, Pickup-Arschis, weil wir wollen sie nicht Artists nennen. Das gefällt mir ganz gut, das behalte ich so. Genau. Die in Seminaren, also Pickup-Artists wollen in Seminaren lernen und weitergeben, wie man eigentlich gezielt Frauen anspricht, aber auch manipuliert und sie zu sexuellen Handlungen bringt. Und teilweise wird eben auch gesagt, wie man sexuell übergriffig sein kann. Und so die zentrale Vorstellung ist, dass der Frauenkörper Männern zustünde. Also die grundsätzliche Idee, würde ich sagen, und teilweise wird auch in diesem Milieu mit Vergewaltigung geprahlt oder vereinzelt gefordert, dass Vergewaltigungen im privaten Raum nicht unter Strafe gestellt werden sollten, weil so die sexuellen Übergriffe im öffentlichen Raum verhindert werden könnten. Also sehr krude, also Vermischung von Ursache und Wirkung, ganz so, als würde nicht der Großteil der Vergewaltigung ohnehin im privaten Raum stattfinden. Also ja. Und eine weitere Variante sind die Incels, die eigentlich Involuntary Celibacy heißen, also unfreiwillige Enthaltsamkeit. Man könnte neutral sagen, dass es eine Bewegung ist von Männern im Internet, die unzufrieden mit ihrem Sexleben sind, also unfreiwillige Enthaltsamkeit. Sie führen die Tatsache, dass sie keinen Sex haben, darauf zurück, dass Frauen eben ausschließlich mit attraktiven Männern schlafen würden, wobei schon kleinste Makel für sie, für Incels, als Grund dafür gelten, dass sie als unattraktiv gesehen werden, also große Ohren, ich bin klein. Und es gibt dann so diese Vorstellung von einem Neid auf Alpha-Männern, also so die Variante der Footballspieler, die alle Frauen abbekommen. Und genau, so sehr zentral würde ich sagen, ist da auch die Vorstellung, dass Männer ein Anrecht auf Sex mit Frauen haben und wenn sie jetzt unfreiwillig enthaltsam sind, dann wird ihnen das verweigert. Das ist so eine zentrale Vorstellung. Genau, und das hat aber auch sehr konkrete Auswirkungen. Also in den USA ich gehe jetzt gerade nur kurz auf die USA ein, gab es in jüngster Zeit schon mindestens 3 Terroranschläge aus dem Umfeld der Incels. Also 2009 erschoss ein Mann 3 Frauen in einem Fitnessstudio und hat sich davor in seinem Online-Tagebuch super frauenverachtend geäußert. Es gibt eine Tat von 2014. Ich möchte immer die Namen der Täter auch nicht nennen, weil ich es irgendwie... Weil die auch innerhalb der Szene oft mit so einem Fame behandelt werden. Also genau, deswegen werde ich die Namen jetzt nicht nennen. Da hatte ein Täter in der Nähe von der Universität St. Barbara auch 6 Menschen erschossen und hatte zuvor ein Manifest im Internet veröffentlicht, in dem er von der Welt träumte, in der die Menschheit von Sex befreit sei. Und um das zu erreichen, hatte er die Vorstellung, dass Frauen in Konzentrationslagern ermordet werden müssten. Also sehr krude Vorstellung auch. Und wiederum auf dem bezog sich auch ein Täter, der 2018 in Lieferwagen in eine Menschengruppe fuhr und dabei 8 Frauen und 2 Männer tötete. Ich finde das genau bei dem Thema, diese ganzen aktuellen Debatten zum Thema toxische Männlichkeit und Feminizide, also Morde an Frauen, finde ich, muss man sich nochmal genauer angucken und finde es einfach so ein Thema, wo ich es ganz schwierig finde, was mit wie zusammenhängt. Aber ich finde, das ist so für mich alles in diesem Bereich Maskulinismus auf jeden Fall zu sehen und so einen Bereich von toxischer Männlichkeit auch. Aber müsste man sich noch genauer angucken. Ich habe eine Zeit lang, wenn ich die Akteure vorgestellt habe, den Maskulinismus deutlich früher genannt und dann immer mit der extremen Rechten geendet. Jetzt setze ich den Maskulinismus immer direkt vor den rechten Terror mit, wo es ein antifeministisches Mitmotiv gibt, auch unter anderem auch ein bisschen aus aktuellem Anlass, weil sich das immer mehr verdeutlicht, dass rechter Terror auch oft eben ein antifeministisches Mitmotiv hat. So zeigt sich, dass bei dem Terrorangriff 2011 in Norwegen, in Oslo und Utøya, bei dem eben zahlreiche Menschen und junge Sozialdemokratinnen auch ermordet wurden, oder Sozialistin, der Täter in seinem Manifest, das sehr lang war, ich glaube mehrere tausend Seiten oder so, fast zu einem Drittel ging es um Feminismus und um die Islamisierung und den Geburtenrückgang, wo der Feminismus für verantwortlich gemacht wurde. Ein weiteres Attentat, wo das sehr deutlich wird, ist der Anschlag in Christchurch im Frühjahr 2019, bei dem der Attentäter auf Moscheen eben 51 Menschen tötete und auch das Bild des Aussterbens der weißen Bevölkerung zentral war, wo er auch den Feminismus für mitverantwortlich machte. Und auch bei dem Anschlag an Yom Kippur 2019 in Halle hat eben der Täter, bei dem er 2 Menschen ermordete, auch gesagt, als einen Grund für seine Tat genannt, dass der Feminismus für den Rückgang der Geburtenrate verantwortlich sei und nannte dann eben auch hier wieder die Verschmelzung zu Antisemitismus, schuld daran seien die Juden. Genau. Und da zeigen sich eben, weil ich es direkt gerade hinter den Maskulinismus gesetzt habe, dass es da eben auch teilweise so Überschneidungen zu Incel, dass die Leute sich auch auf so Incel-Foren teilweise aufgehalten haben oder dass es zumindest ideologisch sehr nah beieinander ist. Genau, und auch bei dem Attentat von Hanau ist es so ein bisschen eine Diskussion. Also der war auf jeden Fall nicht auf Incel-Foren aktiv, aber hat in seinem Manifest sich auch darüber geäußert, dass er eben noch keine Frau, Freundin hatte, wobei er das als selbstgewählt darstellt. Aber hier so das Thema maskulinistische Weltbild und gekränkte Männlichkeit ist hier durchaus auch ein Thema. Und es fällt ja auch, oder mir ist so auch aufgefallen, dass eben er Menschen im öffentlichen Raum, aber auch seine Mutter erschossen hat, wobei dann auch teilweise, also das so ein bisschen, muss man auch ein bisschen aufpassen, aber wo so gesehen wird, dass auch die Mutter womöglich für eine Welt stand, die er nicht wollte oder so und genau. Ich finde auf jeden Fall, das gilt es weiter zu beobachten und zumindest Antifeminismus, ich würde es eben als Mitmotiv sehen, weil natürlich ist der Antisemitismus oder in Halle und auch hier Verschränkung zu Rassismus und auch in Hanau, wo der Rassismus überdeutlich wird, steht da im Vordergrund. Nur wie das verschränkt ist mit maskulinistischen Vorstellungen und auch Antifeminismus und gerade dieses Motiv von dem großen Austausch und wo der Feminismus für verantwortlich gemacht wird, gilt es einfach weiter im Blick zu behalten und das vielleicht als Komplex auch stärker zu verstehen. Genau. Ich komme kurz nach diesem rechten Terror nochmal zu so einer gewissen, zu gemeinsamen Mobilisierung der verschiedenen Akteursgruppen, die ich gerade vorgestellt habe, wobei hier der rechte Terror definitiv gerade nicht direkt zu nennen ist. Genau, die verschiedenen Akteursgruppen, die ich gerade genannt habe, schaffen es durch ein gemeinsames Feindbild, den Feminismus und das gemeinsame geteilte Ideal der heterosexuellen Kleinfamilie oft eben, also kann es zu gemeinsamer Mobilisierung kommen und das ist auch so eine gewisse Gefahr, die da zu betrachten ist. Und das zeigt sich eben exemplarisch bei den Mobilisierungen gegen, ihr kennt es sicherlich oder ich gehe davon aus, dass ihr es mitbekommen habt, die Mobilisierung gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg, der 2014 überarbeitet werden sollte, wo die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt als Querschnittsthema verankert werden sollte, wo sich dann eben im Internet innerhalb kürzester Zeit 200.000 Menschen an der Petition unterzeichnet haben, wo, das finde ich halt auch sehr bezeichnend, gegen die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt eingewendet wurde, dass das eine gefährliche Lebensweise sei, was sich an der hohen Suizidrate von schwulen Jugendlichen zeigt, wo halt Ursache und Wirkung auch verdreht wird. Und genau, später gab es dann auch große Demonstrationen in Stuttgart, wo zwischen 500 und 5000 Menschen teilnahmen. Und hier zeigt sich eben eine große Scharnierfunktion, weil sowohl Maskulinisten als auch Leute von der AfD, religiöse FanatikerInnen insbesondere, vor Ort waren, aber es gab auch Grußworte von der FDP und CDU. Also es zeigt einfach eine große Bandbreite an Akteuren. Und es hatte eben, wie ich vorher auch schon gezeigt habe, dass Antifeminismus oft auch Wirkung hat, also sei es, dass die Gender Studies in Ungarn nicht mehr angeboten werden, hat es auch hier dazu geführt, dass die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, es kommt im Bildungsplan noch vor, aber ist nicht so zentral als Querschnittsthema verankert, wie es eigentlich angedacht war. Also da haben die einen Teilerfolg auf jeden Fall erreicht. Ich komme zum Schluss und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.